Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff. Guten Abend in die Staus dieser Republik. So oft sprechen wir auch in dieser Sendung über die Kraft der Kultur und über den anderen Blick auf die Wirklichkeit, den sie ermöglichen kann. Manchmal klingt das wie eine fromme, naive Hoffnung. Und dann gibt es doch immer wieder auch Beispiele dafür, dass sich diese Hoffnung erfüllen kann. Dieses zum Beispiel. 30 Jahre ist es am Wochenende her, dass am 3. und 4. Juni 1989 die chinesische Staatsdiktatur durch das Militär brutal die Demokratiebewegung niederschlagen ließ. Sie ging vom Tiananmen-Platz aus. Zwischen mehreren hundert und mehreren tausend Menschen rangiert die geschätzte Zahl der Opfer, was in der chinesischen Staatspropaganda höchstens als Zwischenfall und in der übrigen Welt als Massaker bezeichnet wird, hat Folgen bis heute. Systematische Kontrolle und Überwachung statt Freiheit. Auch Intellektuelle wie der Dichter und Musiker Lau Jiwu wurden verfolgt, schikaniert, inhaftiert, körperlich und seelisch misshandelt, auch ihrer künstlerischen Freiheiten beraubt. Im Herbst 2010 durfte Liao Jiwu endlich ausreisen. Seitdem lebt er in Deutschland im Exil, wo er 2012 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen hat. Gestern Abend nun hat Liao Jiwu aus Anlass des 30. Jahrestags des Massakers vom Tiananmen-Platz eine Rede in Hamburg gehalten. Unser Landeskorrespondent Axel Schröder hat zugehört und festgestellt, dass für diesen Künstler die Kultur, die Musik tatsächlich eine lebensrettende Bedeutung hatte.
Liao Jiwu hielt eine eindrucksvolle Rede, lieferte einen eindringlichen Appell, all diejenigen nicht zu vergessen, die in China von Verfolgung bedroht oder schon in Haft sind. Für die Freiheit der anderen war seine Rede zum Exil in der Hamburger Körberstiftung überschrieben. Gleich zu Beginn schilderte der Schriftsteller aber seine eigene Ankunft im Exil. Als ich nach vielen Strapazen im Sommer 2011 in Berlin landete, schmeckte die Luft des Exils oder besser gesagt die Luft der Freiheit durchaus süß. Obwohl die 8 Jahre, die folgten, nicht immer ein Zuckerschlecken waren, war es die friedlichste und produktivste Zeit meines Lebens. Die ständige Angst ist gewichen, die Angst aufgrund der sogenannten Einladungen zum Tee bei der chinesischen Polizei, das Schreiben unterbrechen zu müssen oder beim Katz-und-Maus-Spiel, um meine versteckten Manuskripte doch noch erwischt zu werden. Liao Jiwu erinnerte an den in der Haft gestorbenen Nobelpreisträger Liu Xiaobo, an seine inhaftierten Freunde aus Sichuan, an Liu Xianbin, Huang Kui, Chen Wei und Chen Bing. Von Li Bifeng, mit dem er zusammen im Gefängnis saß, las Liao Jiwu dessen Gedicht Winterschlaf vor und begleitete den Text mit einem sogenannten Daumenklavier. Das Gedicht ist Liao Jiwu überzeugt, wird trotz der hochgerüsteten chinesischen Zensurmaschine als Zeugnis der Zeit nach dem Tiananmen-Massaker in die Literaturgeschichte des Landes eingehen. Für alle Zeiten, so der Schriftsteller. Vor dem Hamburger Publikum schilderte er die Folter, die er selbst erlitten hat, die Erniedrigungen und auch die fast überlebenswichtige Hilfe eines ebenfalls inhaftierten, über 80 Jahre alten Mönchs. Der hatte ihm hinter den Gefängnismauern nicht nur das Flötespielen beigebracht, sondern auch klargemacht, dass Freiheit im Inneren entspringt, so Liao Jiwu. Wer innerlich frei ist, ist der natürliche Feind jedes diktatorischen Regimes. Der jeweilige politische Standpunkt ist zweitrangig, so der Schriftsteller, der heute mit Frau und Kind in Berlin lebt. Ernüchtert analysierte er die derzeitige Situation in China. Das Internet, einst gefeiert als Instrument der Freiheit, als Nährboden für demokratische Bewegungen in aller Welt, nutze die chinesische Führung heute als Instrument der Massenüberwachung und Beeinflussung und werde trotzdem von westlichen Staaten als Handelspartner hofiert. Wo man sich auch befindet, man muss nur ein Dissident sein und kann abgehört und verfolgt werden. Jede Bankverbindung und jede Wortmeldung im Netz wird aufgezeichnet und kann später als Beweis für staatsgefährdende Umtriebe verwandt werden. Im Restaurant, im Bahnhof, am Flughafen. Dein Gesicht kann von der Polizei auf dem Handy oder dem Computer automatisch identifiziert werden. Am Schluss seiner Rede zitierte Liao Yiwu aus George Orwells 1984. Das reale 1984, so Liao Yiwu, könne entmutigen. Das Buch dagegen Ermutigung schaffen. In dieser Zeit musst du ein Gedicht schreiben, das die Anführer fürchten. Eine Metapher ist ein nuklearer Sprengkopf. In dieser Zeit musst du ein verdächtiges Gedicht schreiben, als Verbeugung vor den Verdächtigen. Nach dem Zitat stand Liao Yiwu ganz vorn auf der Bühne, griff zu seiner Flöte, deren Spiel ihm über die Zeit hinter Gittern geholfen hat.
Musik als Lebensmittel. Axel Schröder war das über die Rede für die Freiheit der anderen, die Liao Yiwu gestern in Hamburg gehalten hat. Freiheit heißt Miteinander, Unterschiede akzeptieren, manchmal auch einfach nur tolerieren, darüber diskutieren. Einer der Orte, an denen das stattfindet, ist die Bürgergesellschaft, die Polis, die Stadt. Nun wird ab morgen im NS-Dokumentationszentrum in München eine Ausstellung zu sehen sein, die den Titel »Die Stadt ohne« hat. Und darunter steht auf dem Plakat »Juden, Ausländer, Muslime, Flüchtlinge«. Dieser Titel bezieht sich auf eine Romanverfilmung von 1924, »Die Stadt ohne Juden«. Damals noch eine Satire auf den natürlich auch längst grassierenden Antisemitismus in Wien. Polarisierung, Ausgrenzung, Vertreibung der angeblichen Feinde der ach so gesunden Volksgemeinschaft. Klingt schlimm aktuell und deshalb habe ich die Kuratorin Barbara Staudinger am Nachmittag gefragt, ob das der Grund für die Ausweitung des Themas war.
Das Thema der Ausstellung ist, wie schließt eine Mehrheitsgesellschaft eine Minderheit aus? Damals, in den 20er Jahren, war es klar, die Minderheit, die ausgeschlossen werden soll, die Sündenböcke für alle sind, sind die Juden. Heute ist es auch noch die Juden, aber es sind eben auch die Ausländer, die Flüchtlinge, die Muslime, gegen die gehetzt wird.
Nun habe ich gelernt und beherzige das auch bis heute, weil ich es verstehe, die Verfolgung und der Mord an den Juden, das war etwas Singuläres, etwas Einzigartiges. Machen Sie es kleiner, wenn Sie es jetzt in aktuelle Kontexte stellen?
Nein, überhaupt nicht. Wir setzen nichts gleich. Ein Vergleich ist keine Gleichsetzung. Wer, und das hat auch Michael Köhlmeier neulich gesagt, den Nationalsozialismus mit irgendetwas gleichsetzen will, hat nicht alle Tassen im Schrank, so hat er es, glaube ich, formuliert. Und das würde ich so auch voll inhaltlich unterschreiben. Aber das heißt nicht, dass man nicht einen Vergleich ziehen kann. Wenn es darum geht, wie funktionieren gesellschaftliche Mechanismen, die Menschen dann dazu bringen, Sündenböcke zu kreieren, gegenüber denen die Empathie zu verlieren und schließlich deren Ausschluss zu fordern.
Wie visualisiert man so etwas? Was können Sie zeigen in einer Ausstellung?
Wir sind Ausstellungsmacher, Andreas Brunner, Hannes Sulzenbacher und ich, die versuchen, verschiedene Objekte zu finden, die für mehr stehen als für nur die eine Objektgeschichte. Wir haben, und das haben wir in der Ausstellung absichtlich vermischt, eben nicht nur den Apparat der großen Politik dargestellt, sondern eben auch Einzelinitiativen. Kleine Gehässigkeiten, wie zum Beispiel die vielen, vielen Hass- und Drohbriefe, die Hans Rosenthal bekommen hat. Mhm. Der da auch als Sündenbock für alles fungiert, der auch versucht hat, sich zu wehren dagegen. Hin und wieder ist es ihm auch gelungen. Der aber auch die antisemitischen Zuschriften gesammelt hat. Wir zeigen aber auch zum Beispiel die Anschläge der NSU. Wir zeigen einen Stein aus der Grundmauer des Hauses in Solingen, das abgebrannt wurde. Wir zeigen Aufkleber im öffentlichen Raum, der Hass verbreitet, über Graffitis bis hin zu Wahlplakaten.
Der Roman von 1922, der Film von 1924 konnten dieses Thema noch mehr oder weniger satirisch angehen und enden versöhnlich. Die Juden kehren zurück in die Stadt. Wie endet Ihre Ausstellung?
Hugo Bettauer hat einen Roman, eine Satire auf den Antisemitismus seiner Zeit geschrieben. Er hat es überspitzt und er konnte nicht ahnen, was passierte. Es ist kein prophetischer Roman. Wir wissen es, was passiert ist. Wir haben sozusagen den Filter der Shoah vor unseren Augen. Der Film und das Buch enden positiv, nachdem die Juden vertrieben wurden, verdorft und verelendet, intellektuell wie auch wirtschaftlich. Durch eine List kommen die Juden wieder zurück und der erste Jude wird dann begrüßt mit "Mein lieber Jude". So endet der Film und unsere Aufgabe ist es, auf der einen Seite den Vergleich auch enden zu lassen zu heute. Es ist kein Gleis nach Auschwitz gelegt. Man kann jederzeit abbiegen. Auf der anderen Seite aber auch den historischen Teil der Ausstellung fertig zu erzählen mit dem Mord an Hugo Bettauer, der in Österreich das erste Opfer der Nationalsozialisten war, 1925 ermordet wurde und schließlich der Shoah. Ganz am Schluss machen wir noch einmal eine Klammer zu Hugo Bettauer und gehen da der Frage nach, was hat er gemacht und wie würde man das heute übersetzen? Eben, er hat eine politische Satire geschrieben und Christoph Schlingensief hat 2000 eigentlich ganz etwas Ähnliches gemacht. Eine Satire auf die Ausländerfeindlichkeit unserer Zeit. In der Aktion "Bitte liebt Österreich". Man könnte da auch sagen, vielleicht war es prophetisch, aber nein, er hat die Ausländerfeindlichkeit seiner Zeit überzeichnet und vor allem mitten in die Stadt geholt.
Die Kuratorin Barbara Staudinger über die Ausstellung "Die Stadt ohne", ab morgen im NS-Dokumentationszentrum in München zu sehen. Der rassistische Brandanschlag von Solingen, von dem gerade die Rede war, ist heute übrigens genau 26 Jahre her. Damals starben Gürsün İnce, 27 Jahre alt, Hatice Genç, 19 Jahre alt, Gülistan Öztürk, 12 Jahre alt, Hülya Genç, 9 Jahre alt und Saime Genç, 4 Jahre alt. 16 weitere Familienmitglieder, darunter ein 6-monatiger Säugling und ein 3-jähriges Kind, erlitten zum Teil lebensgefährliche Verletzungen. Bundeskanzler Helmut Kohl kam damals nicht zur Trauerfeier. Nochmal München und nochmal das Thema Ausgrenzung und Grenzen, diesmal aber etwas anders und mit noch historischerem Hintergrund. Das Jüdische Museum München will sichtbare und unsichtbare Grenzen untersuchen und nimmt dafür ein einziges Wort, das über Leben und Tod entscheidende Losungswort Schibboleth aus dem Buch der Richter in der Bibel zum Anlass, über Migration, ausgrenzende kulturelle Codes, aber auch zum Beispiel über biometrische Verfahren nachzudenken. Fotografie, Objektinstallationen, Videokunst. Einzige Vorgabe war, dass sie nicht nur real existierende Grenzen, sondern auch die in den Köpfen zum Thema machen sollen. Sag Schibboleth heißt die Schau im Jüdischen Museum. Christian Gampert hat sie besucht.
Das hebräische Wort Schibboleth bedeutet Fluss, Strudel, aber auch Korn, Ähre. Schibboleth sollten die flüchtenden Ephraimiter am Ufer des Jordan sagen, um von den Gileaditern über den Fluss gelassen zu werden. Die meisten sprachen das Wort falsch aus, sie sagten Schibboleth, gaben sich damit als Angehörige des feindlichen Stammes zu erkennen und wurden getötet. Solche Losungsworte und Erkennungszeichen gibt es natürlich auch heute zuhauf. Sie schließen ein oder aus, sind aber oft als soziale Codes in unser Vorbewusstes abgesunken. Oder sie müssen erst sichtbar gemacht werden, durch Sprachtests oder Bodyscans, die meist politischen Zwecken dienen. Der Migrant, dessen Herkunftsland durch eine Sprachanalyse bestimmt werden soll, wird ebenso Objekt einer solchen erkennungsdienstlichen Behandlung wie der Bürger, dessen Reisepass biometrische Daten enthält. Zu all diesen Themen gibt es in München Arbeiten, aber dem Kurator Boas Levin fiel die Geschichte der Ephraimiter ein, als er den Auftrag für die Ausstellung erhielt.
Ich bin in Jerusalem aufgewachsen und ich glaube, was da in der Stadt mich geprägt hat, ist, es gibt eigentlich keine Grenze zwischen Osten und Westen oder keine sichtbare Grenze innerhalb der Stadt. Aber es gibt so ein Grenzgefühl, das man tagtäglich erfährt.
In der Ausstellung geht es nun um solche gefühlte Grenzen, aber auch um sehr Handfestes. Die 1935 gesetzten Grenzsteine, die Arno Giesinger als riesiges Negativ auf einer Insel des Altrheins bei Hohenems zeigt, erinnern an jüdische Flüchtlinge aus dem Dritten Reich. Leon Kahane dagegen fotografiert die Räume der heutigen Warschauer Frontex-Zentrale in milchigen, gesichtslosen Farben. Zu sehen sind keine Ertrunkenen, sondern die bürokratische Ausstattung der Grenzschutzbehörde. Grenzen spiegeln Machtverhältnisse und in dieser Ausstellung werden die unterschiedlichsten historischen Situationen in den unterschiedlichsten Medien gezeigt. Zum Teil erfordert das viel Lesearbeit, denn zum Beispiel die virtuosen, quasi gezeichneten Luftbilder, die Fazal Sheikh von der Negev-Wüste gemacht hat, erklären sich nicht von allein. Sie zeigen, wie auf den ersten Blick sinnvolle israelische Aufforstungs- und Bewässerungsinitiativen die Lebensmöglichkeiten von Beduinenstämmen einschränken und diese schließlich vertreiben. Die studierte Ethnologin Fiamma Montezemolo erkundet in einem Video-Essay das Leben in Tijuana, entlang des stählernen Grenzzauns zwischen Mexiko und den USA. Zwischen Reklamewänden, Verkehrslärm und Wüste spielt sich die tägliche Tragödie einer zerschnittenen Landschaft und ihrer Menschen ab.
Das ist ein sehr starkes Bild, ein Mauer, auch für Leute, die Angst haben. Und ich glaube, Politiker mögen solche starke Bilder.
An dieser Ausstellung zeigt sich ein Hauptproblem nicht nur heutiger Politik, sondern auch der Kunst, die sich auf politische Missstände bezieht. Vielfach transportieren die gezeigten Bilder eine Moral, die der Komplexität des Problems kaum gerecht wird. Natürlich müssen auch die USA die Einwanderung steuern. Mit welchen Mitteln? Das ist die Frage. Viel stimmiger erscheinen die poetischen Arbeiten, die die Grenzerfahrung auf einer persönlichen Ebene beglaubigen. Pina Ögrenci etwa verfolgt in ihrem Video eine auf dem Mittelmeer schaukelnde Ut. Der irakische Musiker Ahmed Shakiki wollte das Instrument mit ins Exil nehmen. Die Schlepper zwangen ihn, es ins Wasser zu werfen. Und die große Sophie Kall etabliert in ihrer Fotoinstallation Eruf nach jüdischer Tradition einen Schabbatzaun in Jerusalem, einen Draht, der einen öffentlichen Raum zum privaten Terrain erklärt. In dieser Zone werden sehr intime Geschichten erzählt. Die einzige Grenze in dieser Ausstellung, die positive Wirkung hat.
Christian Gampert kannte das richtige Losungswort fürs Jüdische Museum in München. Wenn es ein kulturpolitisches Thema gibt, das seit Monaten schon alle möglichen Kultursparten beschäftigt, dann ist es die Befassung mit der Kolonialzeit. Überall untersuchen Museen ihre Bestände. Frankreich plant großräumige Rückgaben, Deutschland bislang eher punktuelle. Und auf den Bühnen findet das Thema seinen Niederschlag. Da wollte auch das Schauspiel Köln nicht hintanstehen und hat gleich ein fünftägiges Festival organisiert mit dem Titel Translocal Festival postkolonialer Perspektiven. Dorothea Markus war dort.
Alle wollen sich kennenlernen, sollen glücklich, frei und vor allem brav sein. Im weiten Reifrock dreht sich die weiße Lehrerin in der berühmten Musical-Verfilmung Der König und ich von 1956 vor begeisterten asiatischen Kindern, um ihnen die westliche Zivilisation näher zu bringen. Repräsentiert der ausladende Rock das englische Empire und die Kinder die Satellitenrolle, die den Kolonien zugedacht war, fragt listig der Künstler Horui An in seinem ironischen Vortrag mit Filmbeispielen. Er zeigt, wie mit westlichen Mainstream-Bildern kolonialisierte Kinder dressiert werden für die Anforderungen des globalisierten Konsums, der zugleich Rohstoffausbeutung bedeutet. Subversiv dreht der Künstler die westliche Perspektive um, auch wenn er Filme und Fotos von schwitzenden weißen Körpern in Afrika zeigt, ermattet von der harten Fronarbeit der Missionierung. Jedem Zuschauer wird dabei klar, wem damals der wahre ausgebeutete Körper gehörte, dem schwarzen Ureinwohner. Eine zynische Umkehrung, die den Blick weitet. Horui An, der in Singapur und Berlin lebt, bei der Diskussion danach.
In Europa ist man zweifellos viel weiter, was den Diskurs der Entkolonialisierung betrifft. Dennoch zweifle ich die Art und Weise an, wie im Westen Bilder von Kolonialismus präsentiert werden und versuche, sie umzuschreiben.
Doch die Frage bleibt und wurde während des Festivals vielfach gestellt. Wie kann man mit Hilfe von Kunst die Kolonialzeit und ihre Verbrechen, den blinden Fleck der westlichen Welt, darstellen, ohne alte Machtverhältnisse und Bilder zu reproduzieren? Die Theaterstücke, die jetzt in Köln gezeigt werden, versuchen jedoch andere Strategien. Nuran David Kahles etwa lässt in Hereronama dokumentarisch Zeitdokumente nachstellen und diskutiert danach auf der Bühne mit namibischstämmigen Aktivisten darüber. Die Choreografin Stefanie Thiersch versucht noch etwas anderes. In ihrem rauschhaften Fashion-Konzert Chombotrope wurden Regieideen gleichberechtigt mit dem Jitter Collective aus Nairobi entwickelt. Der Abend beleuchtet den absurden Kreislauf der kulturellen Aneignung am Beispiel der Mode. Was in Ostafrika für wenig Geld produziert wird, wird im Westen teuer verkauft. Was übrig bleibt, geht wieder zurück als Altkleidermüll, wird in Afrika abgecycelt und im Westen wiederum als Inspiration für die Modeindustrie genutzt. Zugleich zeigt das Jitter Collective ein neues Afrika-Bild. Selbstermächtigt, kraftvoll und zukunftsgerichtet. Dass man im ehemaligen Kolonialstaat Belgien die Gräueltaten im Kongo bis heute nicht anerkennt, geschweige denn sich dafür entschuldigt, ist nach wie vor eine bizarre wie erschreckende Tatsache. Als umso sensationeller muss das Gastspiel des belgischen Regiestars Luc Perceval vom Theater Intelligent gelten. Die Bühne hängt voller Seile, die immer wieder zu Peitschen werden. In Black, die Sorgen von Belgien, erzählt Perceval die Geschichte des schwarzen Missionars William Henry Shepherd nach, der nach seiner Rückkehr die Verbrechen im Kongo bezeugte und letztlich beendete. Es ist eine Art rauschhafter Sprechgesang von 4 schwarzen und 4 weißen Schauspielern, die mit zynischer Genauigkeit Zeitzeugenberichte und koloniale Klischees rhythmisch nacherzählen.
Diese Afrikaner hatten ja noch nicht einmal Vornamen. Aber ihre Mädchen waren Prachtexemplare, wie wilde Tierchen.
Am Ende der bitteren Farce steht jedoch ein Ausblick. Der schwarze Schauspieler Ngani Mutiri spricht von einem neuen Denken, das Schwarz und Weiß nicht mehr unterscheidet. Und auf einmal, so ist zu spüren, entsteht im Publikum ein Konsens. Er könnte die Basis einer utopischen Versöhnung sein.
Dorothea Markus über postkoloniale Perspektiven bei einem Kölner Theaterfestival. Doris Schäfer-Noske hat die Kulturmeldungen von heute und da geht es um eine Ausstellung in Leipzig.
Ja, Ende nächster Woche soll sie eröffnen, die Jahresausstellung in der alten Baumwollspinnerei, bei der sich die Leipziger Kunstszene präsentiert. Insgesamt 35 Künstlerinnen und Künstler sind eingeladen, aber diesmal wird die Eröffnung von einer Kontroverse überschattet. Der Künstler Axel Krause wird nämlich dabei sein bei der Jahresausstellung und deshalb hat der Künstler Moritz Frei seine Teilnahme abgesagt, mit der Begründung, er wolle nicht mit den politischen Ansichten Krauses in Verbindung gebracht werden. Krause ist Mitglied des Kuratoriums der AfD-nahen Desiderius Erasmus Stiftung. Rainer Schade, der Vorsitzende des Vereins, der hinter der Jahresausstellung steht, zeigte Verständnis für die Bedenken von Frei. Er betonte allerdings im Deutschlandfunk Kultur:
Wir stellen nicht die AfD und ihre Meinung aus und auch nicht, was die machen würden. Davon distanzieren wir uns als Verein total, sondern wir stellen Bilder aus. Es geht um die Kunst. Und da sind die Bilder von Axel Krause, ja, wenn ich das mal so sagen darf, unverfänglich. Also die haben nichts mit Propaganda, die haben nichts mit Politik oder irgendwas zu tun. Aber ich glaube, das interessiert gar nicht.
Von Leipzig nach Cottbus. Der künftige Intendant des Staatstheaters Cottbus, Stefan Merki, will sich mit dem Erfolg der AfD in der Stadt bei der Kommunalwahl auseinandersetzen. Wir müssen versuchen, den Ursachen auf den Grund zu gehen, erklärte Merki heute, denn die Frage stelle sich, woher es komme, dass rund 22% Ausgrenzung und Ressentiment wählten oder Schuldige dafür suchten, dass es ihnen nicht so gut geht wie anderen. Merkis Ziel in Cottbus, ein offenes Theater, in dem diskutiert wird, auch mit AfD-Wählern und Politikern. Merki beginnt in Cottbus offiziell zur Spielzeit 2020/21, fängt aber demnächst schon mit den Vorbereitungen an.
Auch das war Kultur heute. Nach den 18 Uhr Nachrichten kommen hier die Informationen am Abend und die befassen sich unter anderem mit der SPD, die sich mit sich selbst befasst. Im Studio verabschiedet sich Stefan Koldehoff. Danke fürs Zuhören.